Lieber Christoph, herzlich willkommen bei uns im Podcast-Studio. Dich kennen ja alle Zuhörer in deiner Funktion als oberster Verantwortlicher der Versicherungsmakler in Österreich und der, der auch in Brüssel sehr viel bewegt hat, noch dort und da bewegen kann, bewegen wird. Und wir werden heute über das Thema der Konsolidierer sprechen. Herzlich willkommen bei uns im Studio, lieber Christoph.
Ja, lieber Josef, ist vorweg mal herzlichen Dank, dass du mich da eingeladen hast, überhaupt da mit dir da über dieses Thema zu sprechen. Der Markt ist in enormer Veränderung. Wir werden es nicht stoppen können. Wir haben es ja nicht, die Veränderung auch nicht initiiert, aber es, wie wir schon immer geredet haben, es gibt einfach Gründe dafür, warum sich das verändert, aber wir werden sicher über das heute reden.
Genau, ja. Genau. Du hast es schon im Vorgespräch ein bisschen angedeutet, es gibt Gründe, warum das überhaupt dazu kommt. Die können wir heute nicht mehr wirklich beeinflussen, aber vielleicht in ein paar Sätzen zusammengefasst, damit es bei allen Hörerinnen, Sehern, Seherinnen ganz kurz zusammengefasst wieder vor Augen geführt wird.
Ja, ich glaube, einer der wesentlichen Gründe ist, wir haben eine Überalterung in der Maklerschaft. Wir haben ein Nachfolgeproblem in der Maklerschaft. Wir haben eine Veränderung durch auch europäische Regulatorik, die halt immer strenger wird und der Job wird immer noch schwieriger, wird immer noch mühsamer. Es wird für jeden, der halt nicht selbst sehr gut aufgestellt ist, innerbetrieblich sehr gut aufgestellt ist, immer schwieriger, überhaupt die Verpflichtungen einzuhalten. Und dann kommt natürlich schon dazu, dass...
Wenn ich da gleich einhaken darf, das heißt... Mittelfristig wird wahrscheinlich unser Berufsstand universitär werden, so wie es bei den Steuerberatern war, es ja früher auch so, dass man kein Studium braucht hat. Und es könnte so sein, dass auch unser Berufsstand universitärer wird.
Das glaube ich nicht, weil wir einfach in der Gewerbeordnung geregelt sind und nicht Freiberufler. Also ein Freiberufler tut sich leicht und sagt, wir kriegen universitären oder wir werden ein universitärer Beruf. Unsere ist in der Gewerbeordnung geregelt. Aber natürlich das Ausbildungsniveau, der Zugang wird schwieriger. Wir warten jetzt gerade drauf, die Wochen oder Anfang nächster Woche unterschreibt der Minister die neue Zugangsverordnung. Die haben wir jetzt durch und da steht zum Beispiel schon drinnen, dass man ohne Prüfung, also nur mit einem Universitätslehrgang mit zumindest 30 DCDS-Punkten plus einer Praxis die individuelle Befähigung kriegt. Also da...
Genau, also zum Zeitpunkt, wenn es gesendet wird, ist das schon ratifiziert.
Ja, genau. Genau.
Ja. Jetzt sind die Konsolidierer da. Auch wir kaufen zu als EFM-Gemeinschaft. Wie siehst du da diese Entwicklung einmal?
Du, ich glaube, erstens mal Zukauf ist ja mal kein Fehler. Auch ich als Unternehmer, als ZEPCO, wir kaufen ja auch zu. Das ist okay. Diese Konsolidierungskäufe. Ich kann damit nur nicht ganz umgehen, weil die Preise, die bezahlt werden, sind für mich betriebswirtschaftlich nicht darstellbar. Wie will man die zurückverdienen? Es sind andere Beweggründe, glaube ich, im Hintergrund, wie man dort Geld verdienen will, wie man auftreten will, was man da macht, ist nicht ganz, ja.
Aber das ist ja wie bei Immobilien, Angebot und Nachfrage, bestimmte Preise
so.
Und nicht die Bewertung.
Josef, ich verstehe, ja. Wenn heute einer hergeht und sagt, sie haben mir das und das geboten, das kriege ich nie wieder in meinem Leben im Verkauf. Ich glaube, man muss nur als Unternehmer mal hergehen, wo man verkauft, diese Idee, das bleibt alles gleich. Das ist
die kann man vergessen.
Das ist ein Blödsinn. Das ja.
ist ein Liebesschichter.
Ja, genau. Aber es bleibt nicht alles gleich. Auf einmal ist der angestellte Geschäftsführer, der Reporting zu machen, er ist weisungsgebunden. Und ich weiß nicht, ich bin jetzt seit 34 Unternehmer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das könnte. Dass man irgendwer was anschafft.
Deshalb verkaufst du ja auch nicht.
Ja, ja.
Deshalb habt ihr ja auch die Tochter im Unternehmen.
Ja, nein, meine Tochter hat gesagt, sie will nicht verkaufen. Wobei, weißt du, schauen wir, was die Zukunft bringt. Also es kann sich ja der Markt dahingehend verändern, dass ich sage, du, warum nicht, wenn der Preis stimmt. Aber im Moment ist das für uns sicher kein Thema. Und ich glaube, man muss sich jetzt ein bisschen anschauen, fangen wir anders an. Erstens glaube ich, dass Konsolidierer gekommen sind, um zu bleiben.
Bin ich deiner Meinung.
Sie müssen trotzdem, glaube ich, jetzt einmal nachweisen, dass sie nachhaltig sind. Da bin ich nämlich im Betrieb des Geschäfts. im Kontakt zum Kunden, in der Qualität dem Kunden gegenüber. Da sind im Moment sicher zum Teil passieren Blödheiten, einfach weil man halt einspart, weil man Personal spart, ist immer am leichtesten sparen beim Personal, aber wenn du Personal sparst oder neben die Chance, dass die Top-Geschäftsführer, die vorher drinnen waren, draußen sind, weil sie sehr teuer werden, dann verlierst du Qualität dem Kunden gegenüber. Und am Ende des Tages, unser Geschäft funktioniert nur, wenn der Kunde im Mittelpunkt steht. Weil das Geld kommt automatisch, wenn du saubere Arbeit machst. Und das müssen sie jetzt einmal beweisen. Aber
der Konsolidierungsprozess wird voranschreiten, noch lange bevor es bewiesen ist, dass es nicht funktioniert oder doch funktioniert. Weil in den nächsten 10 Jahren werden meiner Einschätzung nach weit über 1000 Maklerunternehmen den Eigentümer wechseln.
Wir werden eine Entwicklung machen, ähnlich wie in der Schweiz. In der Schweiz gibt es nur 8 große Maklerunternehmen. Da gibt es den kleinen Makler in Wirklichkeit nicht mehr. Ich bin neugierig, weil viele dieser Sachen kommen ja aus Deutschland rein und die deutschen Kollegen glauben immer, dass der österreichische Markt ähnlich ist wie der deutsche.
Wir sprechen eine ähnliche Sprache. Wir schreiben Police auch ähnlich.
Das Trennende ist die gemeinsame Sprache. Nein, und der österreichische Markt ist völlig anders wie der deutsche. Nicht? Und da. Aber ich glaube, die lernen das relativ schnell.
Ja. Trotzdem, jede Bewegung, wie das chinesische Schriftzeichen für Krise, ist auch Chance, das gleiche Schriftzeichen. Und beleuchten wir einmal kurz, wo siehst du die Gefahren? Du hast schon angesprochen auf der Kundenebene. Wo siehst du sie für die Makler? Und dann schwenken wir hin zum Thema, wo sind die Chancen? Weil da sehe ich auch einige Ansatzpunkte.
Sagen wir so, wenn halt ein Makler verkauft an einen Konsolidierer, bleibt er trotzdem Makler. Also es ist hier einmal nicht so den großen Unterschied. Er ist zwar jetzt angestellt, aber er ist Makler und wir haben...
Die Aufgabe bleibt
völlig ident, der Kontakt zum Kunden sollte eigentlich ident bleiben. Schwieriger wird es dann, wenn diese ehemaligen Eigentümer weg sind, wo der Kundenkontakt nicht mehr da ist, weil dann ist auf einmal statt ein Geschäftsführer ein Key-Accounter dort und da ist natürlich der Kontakt wahrscheinlich nicht mehr so persönlich. Zum Teil, wir haben es selbst erlebt, wir haben große Klienten übernommen in meiner Firma, weil einfach eigentümergeführte Unternehmen von eigentümergeführten Maklern versichert sein wollen. Und das, war da ein bisschen Nutznießer und das hat mich auch gefreut. Aber wenn es natürlich weniger eigentümergeführte Makler gibt, dann wird auch das irgendwann mal ein Punkt sein, der egal ist. Und dann geht es halt nur mehr darum, wer bietet was. Aber im Moment glaube ich, ist für Eigentümer geführte Unternehmen, Maklerunternehmen, schon eine gute Zeit, auch gutes Geschäft zu bekommen.
Also das heißt, die einen realisieren und kriegen unglaublich viel Geld für ihr gewachsenes Unternehmen, man könnte sagen für ihre quasi Immobilie.
Ja, für ihr Lebenswert.
Bekommen ein Stück mehr Lebensqualität, ähnliches mehr und gleichzeitig entstehen neue Chancen am Markt. Wie siehst du das für Jungmakler? Bisher war es ja so, die alteingesessenen Makler, solange die im Business geblieben sind, hat der Jungmakler kaum eine Chance gehabt, da Kunden abzuwerben. Wenn jetzt aber diese Makler an diese Konsolidierer verkaufen, das ist wieder bei uns anders. Bei uns ist es wieder weiter familiengeführt. Aber bei den typischen Konsolidierern, dann entsteht ja eine neue Chance eigentlich für Jungmakler. Wie siehst du das?
Ich glaube, es sind zwei große Unterschiede. Erstens, der Kontakt des Klienten zum Makler bei einem Konsolidierer wird auf Dauer nicht mehr so da sein. Und der Schutz untereinander, wenn du kennst ja das Geschäft gut, wenn du heute auf einen Maklerbestand, auf einen Maklerkunden kommst, rufst du den Makler an und sagst, du pass auf, der will zu mir kommen, find mal einen Deal. Ich glaube, dass diese Rücksichtnahme an Konsolidierung gegenüber nicht da ist. Und sagt, okay, ich nehme einen Private Equity vor ein Geschäft weg, ja, und? Ganz egal. Und damit ist natürlich auch der Bestand ein bisschen zur Akquise freigegeben, nennen wir es mal so. Ob es jetzt korrekt ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass einfach weniger Rücksicht genommen wird auf Bestände von Private Equity Fonds.
Das heißt also, die Jungmakler haben ein bisschen mehr Akquisechance und gleichzeitig Absolut. Wird die Anzahl der unzufriedenen Kunden und der Kunde von sich aus wird erst aktiv, wenn er mit einer Schadenerledigung unzufrieden war.
Josef, das ist das, was ich zuerst gesagt habe. Sie müssen beweisen, nachhaltig zu werden, weil im Moment sind sie noch nicht so in einer Top-Qualität, dass der Kunde zufrieden ist. Die arbeiten dran.
Da bin ich mir sicher. Also haben da, ja auch keine Organisationsstruktur.
Also die Entwicklung, dass der Kunde wieder in den Mittelpunkt rückt oder mehr in den Mittelpunkt rückt, wird kommen müssen, weil sonst verlieren sie das Geschäft.
Kommen müssen.
Und das Distanz auch. Also ich meine, da ist so viel Kapital im Hintergrund, dass man schon Strukturen aufbaut. Die Frage ist nur, was kostet das? Das ist ein bisschen auch das Risiko für einen eigentümergeführten Makler, dass natürlich mit viel Kapital reingefahren wird und einfach viel Strukturen geschaffen wird, die sehr schnell geht und die, wo ein anderer nicht mitspielen kann.
Genau. Und gerade da, wo KI, und damit würde ich dieses Thema gerne mit ins Spiel bringen, KI ist gerade jetzt in so einer Wachstumsphase und da werden die Konsolidierer natürlich mehr Geld investieren können in solche Projekte, im Vergleich dazu zum klassischen.
Müssen wir uns dann anschauen, wo entwickeln sie die KI? Weil viele dieser Konsolidierer kommen aus Deutschland. Wenn die gleiche KI oder den gleichen Einsatz der KI wie in Deutschland bei uns probieren, werden sie damit scheitern. KI ist, ich bin ja jetzt ja in London bei der InsurTech Insights und wir schauen uns ja an, was da passiert. Und,
was passiert dort?
Naja, die Unterstützung in einem Maklerbüro durch KI ist schon ganz extrem dort. Also du legst halt keine Polizen mehr, du überprüfst keine Polizen mehr eigenhändig, sondern das geht alles über KI. Das wird, wie es jetzt bei uns auch kommt, ne, eine Poliz urgieren geht automatisch über KI. Zum Teil werden Schäden am Telefon aufgenommen. Du merkst gar nicht mehr, dass es ein Computerspruch ist. Oder Computerstimme ist. Also da sind sie schon sehr, sehr gut. Aber am Ende des Tages wird die Entscheidung, welches Produkt gewählt wird, es wird viel vorbereitet, welches Produkt gewählt wird, die persönliche Beratung dem Kunden gegenüber, macht aber dann wieder der Mensch.
Also die Assistenzarbeit, wird sehr viel an die Maschine abgegeben. Das bedeutet, die gleiche Anzahl von Assistenten und Assistentinnen können vielleicht die 10-fache Menge an Kunden betreuen. Und das Key Accounting bleibt Chefsache.
Die Kundenbetreuung, glaube ich, bleibt auch noch Chefsache oder bleibt Vermittlersache. Aber natürlich das Ganze drumherum im Hintergrund rennt halt 365, sagen wir. Eine KI macht keinen Urlaub, eine KI wird nicht krank, die rennt halt rund um die Uhr. Und das ist richtig eingesetzt, bringt schon wieder was für den Kunden. Glaube ich. Und da ist natürlich schon so, da hast du schon recht, dass das natürlich diese Konsolidierer sehr, sehr viel Kapital haben. Ich meine, du siehst selber hier in der EFM oder wir in der EGV, wir denken über KI sehr, sehr viel nach und wir entwickeln natürlich auch Sachen. Aber du musst ja da immer schauen, das kostet halt richtig Geld. Gell? Also da, und da muss man halt als Unternehmen ein bisschen aufpassen, so, die Entwicklung muss in die richtige Richtung gehen, Preis-Leistung muss passen. Nicht?
Leiste ich es mir nicht. Du hast jetzt die beiden Gruppierungen angesprochen, IGV, EFM. Welche Auswirkungen siehst du durch die Konsolidierer auf die ganzen Einkaufsgemeinschaften per se, einmal gar nicht einmal auf unsere beiden Häuser bezogen?
Naja, schau, alle Zusammenschlüsse, oder wenn wir jetzt wieder zurückgehen, wir entwickeln Verwaltungsprogramme, wir entwickeln KI im Hintergrund und. Das muss ja wer bezahlen. Und diese Sachen werden halt hauptsächlich finanziert über Overheads, die aus Bestände von den Mitgliedern kommen. Natürlich, wenn halt Bestände weggekauft werden, für ein Overheads. Am Ende des Tages fehlt das Geld in diesen Zusammenschlüssen und es wird halt schwieriger, eine gewisse Personalstruktur aufrechtzuerhalten, eine gewisse Entwicklung aufrechtzuerhalten. Das schauen wir, wo die Reise hingeht.
Wohin geht die Reise?
Tja, die Reise.
Also du hast die Schweiz angesprochen, nicht? Das würde heißen, irgendwann sind 8 Marken.
Wir haben etliche Konsolidierer gesagt, sie kaufen, solange es was zu kaufen gibt.
Also bis der See ausgetrocknet ist.
Und ich sage dir ehrlich, ich habe es einer geglaubt.
Ja.
Ja. Nein, es wird gekauft. Ich weiß nicht, ob jeder ein tolles Angebot kriegt, weil es ist nicht jedes Maklerbüro interessant, aber am Ende des Tages, wenn es nichts mehr gibt, sind
die dann interessant. Es hat ja auch jedes Unternehmen einen anderen Wert. Das heißt, das merke ich ja, wenn wir Eine Due Diligence machen sind wir schon sehr weit, aber wenn wir davor in den Preisverhandlungen sind, oder eigentlich ist es eine Preiserwartung, die der potenzielle Verkäufer hat. Und wenn das halbwegs ins Gefüge passt, dann geht man weiter in Gespräche.
Jetzt hast du was Richtiges gesagt. Wenn es halbwegs ins Gefüge passt, das macht sie in der FM. Ihr schaut es euch an und sagt, der passt zu uns oder passt nicht zu uns. Wenn er nicht zu uns passt, tun wir es nicht. Ich als Zepco sage, wir kaufen immer wieder kleine Makler zu, aber der muss von der Idee her zu uns passen. Der muss von der Philosophie her zu uns passen. Der muss ähnlich arbeiten, wie wir das tun. Jetzt hast du die großen Konsolidierer, die große Unternehmen zusammenkaufen. Mit total unterschiedlichen Philosophien, total unterschiedlichen Zugängen zum Geschäft, mit unterschiedlichen Verwaltungsprogrammen. Du musst ja alles einmal vereinheitlichen. Du musst auch Philosophie reinbringen in ein Unternehmen, sonst wird es ja auf Dauer nicht funktionieren. Du musst auch System reinbringen, wie man verwaltet und. Du musst ja Strukturen aufbrechen, die über Generationen gewachsen sind, nur damit es das anpasst. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem, das sie im Moment alle haben, was, glaube ich, auch im Moment noch ein bisschen auf Kosten des Kunden geht.
Ja, von den 8 Konsolidierern, die aus Deutschland kommen, den österreichischen Markt beackern, traue ich ja zurzeit, hätte ich nur der GGW zu, dass die das so professionell umsetzen und wirklich zeitnahe Strukturen schaffen, um da im Markt diese Position wirklich nicht nur zu erreichen, sondern auch zu halten. Und ich glaube, dass die anderen 7 und weitere, die kommen können oder werden das nachhüpfen müssen. Und kürzlich bei einer Diskussionsrunde bei Ascompact war es ganz spannend zu merken, dass die Konsolidierer alle solche Strukturen schaffen wollen, die wir in den letzten 30 Jahren als EFM-Gemeinschaft geschaffen haben. Das hätten sie heute alle gern und das werden sie halt in den nächsten Jahren mit viel Geld aus dem Boden stampfen müssen, das so umsetzen zu können, um so einen Konzern zu bauen. Und da wird es dann spannend, wie wichtig Marken werden, nämlich wirklich Marken, die auch beim Endkunden ankommen.
Du schau, es hat sich jetzt auch herauskristallisiert, es gibt ja bei den Konsolidierern unterschiedlichste Zugänge. Die einen jetzt gerade ein burgenländisches Unternehmen wurde gerade verkauft und ich mit dem Geschäftsführer natürlich geredet und der hat gesagt, du, wir haben verkauft, nicht weil wir das Geld braucht haben, sondern wir haben verkauft, die Geschäftsführer sind in Pension gegangen, die neuen Geschäftsführer waren schon angestellt im Unternehmen, also ob sie angestellt sind oder bleiben, ist für die wurscht. Sie haben als Unternehmen jetzt einfach einen besseren Zugang zum europäischen Markt. Ist aber ein anderer Zugang. Dann gibt es natürlich die sagen, wir verkaufen, wenn wir halt in Pension gehen, wenn wir das Geld wollen.
Ich sage ja auch immer wieder zu...
Jeder Mensch hat Recht, sorgenfrei in der Pension zu leben. Für mich ist ein bisschen das Verständnis nicht da, wenn die nächste Generation schon drinnen ist, die nächste Generation übernehmen möchte, wie bei mir in der Firma auch... Ein Verkauf würde ich nicht entscheiden, würde nur meine Tochter entscheiden, weil es ist ihr Zukunft. Und ich würde ihre Zukunft verkaufen, weißt du, und das glaube ich, möchte nicht.
Ich höre das oft, dass Unternehmen enttäuscht sind, wenn die Kinder den Betrieb gar nicht weiterführen wollen. Und da sage ich mir schon her, deiner Tochter, deinem Sohn müsstest den Betrieb schenken. Uns brauchst du nicht schenken, kriegst da sauberes Geld dafür. Und was du da mit dem Geld machst, ist wieder deine Sache. Und 14% haben ja eine Nachfolge in der Familie. Also das hat ja eine Studie ergeben. Das heißt, die sind ja in der glücklichen Lage, dass eines der Kinder den Betrieb wirklich weiterführt. Und das übergibt man natürlich.
Erstens glaube ich, du musst deinen Kindern den Betrieb nicht schenken. Weil du hast dein Leben lang einen Betrieb aufgebaut, du hast da reingearbeitet, also solltest du auch in der Erntephase deines Lebens was rauskriegen. Aber es muss natürlich so überschaubar sein, dass der Betrieb nicht leidet drunter. Also,
es soll schon passen. Also ich komme aus dem Bauernstand.
Es muss für alle passen.
Also ich komme aus dem Bauernstand und da sind die Betriebe auch immer weitergegeben worden. Und mein Hof ist wo ich Platzhalter bin, wieder für ein, zwei Generationen, der ist seit 400 Jahren im Familienbesitz. Und ich verstehe das zwar, wir sind die Gründergeneration in der Maklerschaft und da sieht man, ich muss es nicht herschenken. Ich durfte eine Übergabe begleiten, da hat der Sohn bankenfinanziert über Marktwert zahlt, also der jammert schon, das muss auch nicht sein. Wir sagen immer auch, wir beteiligen uns auch. Das heißt, wenn jemand sagt, pass auf, EFM-Gemeinschaft beteiligt sich zu 30%, 40%, aber wir führen das Unternehmen selber weiter, ist eine Teilrealisierung.
Es gibt die unterschiedlichsten Modelle, ob du jetzt mit einem Einmalverlag, Einmalbetrag oder was weiß ich, garantierte Gewinnausschüttung, in dem du einfach nur Gesellschafter bleibst oder irgendwas. Alles machbar.
Hin bis zur Leibrente, Christoph. Genau. Wir sehen, das Leibrentenmodell wird auch in der Maklerschaft mittelfristig dort und da.
Ich glaube, das größere Problem, und deswegen jetzt mit den Konsolidierern, die lösen das Problem eigentlich. Viele unserer Kollegen, die älter sind, haben das Problem loszulassen. Wenn du verkaufst, wirst du losgelassen. Das ist so, weil der sagt auf einmal, du bist weg
oder
bist
nicht. Da ist ein Loslassen leichter als in der Familie.
Ja. Und wenn du mit 59 nicht anfangen kannst, das Unternehmen zu übergeben, hast du es mit 65 umgebracht. Das ist so. Weißt, ich bin heuer 62, die Entscheidungen, die länger sind wie mehr als 3 Jahre, entscheidet meine Tochter. Weil da bin ich nicht mehr da.
Da bist du nicht mehr im Unternehmen.
Ja, bin ich nicht mehr als Geschäftsführer im Unternehmen,
Genau.
Irgendwann muss da mal hergehen, dass du sagst, die nächste Generation ist im Schnitt sehr gut ausgebildet. Die sind in diesem
besser ausgebildet, als wir es waren.
Ist eh klar, weil wir ja alle Interesse gehabt haben, dass sie das gelernt haben. Die haben Interesse an der Weiterführung des Unternehmens.
Wir waren im Verkauf gut und die sind richtig gute Risikomanager.
Genau, so hast du jetzt auf den Punkt gebracht. Ja.
Ja, und halbe Anwälte fast.
Ist so.
Ja.
Ist so, ja.
Das heißt also, da ist eine große Entwicklung passiert und diese Revolution jetzt wird wohl gut sein für die nächste Generation, auch wenn viele, viele Fragen aufgetaucht sind, einige wir heute erörtert haben. Was möchtest du am Schluss den Zusehern, Zuhörern einfach noch mit auf die Reise geben?
Jeder, der sich überlegt zu verkaufen, soll sich ganz klar bewusst sein, dass sein Leben anders wird. Er muss sehr, sehr genau anschauen, wie ist der, an wen er verkauft, wie ist der Kontakt zum Kunden. Gerade in einer ländlichen Struktur, wenn du in Wien bist, ist es wahrscheinlich nicht so wichtig, aber in einer ländlichen Struktur oder einer kleinen Stadt wie in Salzburg, wenn die Kundenbetreuung dann nicht perfekt ist, musst du fast wegziehen, du triffst deine Kunden. Ist unangenehm, möchte ich nicht in der Pension. Passt. Aber trotzdem, grundsätzlich, die Entwicklung geht in die Richtung, die ist nicht wegzudiskutieren. Wir werden auch damit leben lernen. Ich glaube, es gibt für jeden oder für jeden Weg in der Maklerschaft einen Weg und einen Platz. Man muss nicht verkaufen, aber jeder soll das machen, wie er will.
Ja, also wenn ich das mit einem Schlusssatz noch zusammenfassen darf, was ich da raushöre, es soll jeder, der in der Situation ist, von Konsolidierern sich ein Angebot geben lassen und dann entweder bei dir, Christoph, oder bei uns anrufen und zumindest das eine oder andere Alternativangebot einholen und um richtig abzuwiegen, was sind meine persönlichen Entscheidungskriterien, was sagt der Markt, was mein Unternehmen wert ist, wie viel glaube ich, dass es wert ist und suche mir da die richtige Nachfolge.
Jetzt muss ich nur was sagen dazu. Ich glaube nicht, dass es hier eine Gegenoferte sondern ich glaube, man muss ja, es ist gut, diese Überlegungen mit erfahrenen alten Maklern zu besprechen, weil die haben vielleicht einen anderen Zugang dazu, zum Markt, zum Geschäft, wie es in der Zukunft ausschaut, vielleicht auch mit jemandem, der eine andere Version der Übergabe gemacht hat, wie der das gemacht hat. Ich glaube, am Ende des Berufslebens, wenn du dann nur einen großen Betrag Cash hast und die jedes Jahr fürchst von einer hohen Inflation, es gibt da andere Möglichkeiten.
Das war ein wunderschöner Schlusssatz. Lieber Christoph, danke für deine Zeit.
Ich danke dir fürs Gespräch.
Danke. Sehr gerne.